Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Prior und ich begrüße heute Astrid Kohlmeier. Astrid Kohlmeier ist Legal Design Expertin, vielleicht die Legal Design Expertin in Deutschland und Buchautorin von Das Legal Design Buch. Hallo Astrid.
Hallo Patrick, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Astrid, ich glaube, dass viele unserer Zuhörer, Zuschauer vielleicht Legal Design mal gehört haben. Das glaube ich schon. Aber ich glaube trotzdem, dass sehr viele damit noch gar nichts anfangen können. Vielleicht kannst du mal erklären, erstmal ganz grob vielleicht, was Legal Design überhaupt ist.
Ja, das kann ich natürlich. Legal Design ist die Anwendung aller erprobten Maßnahmen und sozusagen Instrumente im Design im Recht. So kann man es mal total grob zusammenfassen. Und das Ziel des Legal Designs ist, dass wir aus dieser rein fachlichen Brille heraustreten und unsere Inhalte, die wir schaffen, verständlich machen. Und zwar immer für denjenigen, der im Fokus ist sozusagen, denjenigen, den wir gerade bedienen wollen. Das kann also können ganz verschiedene Leute sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Vertrag nehmen, dann gestalten wir den Vertrag so, dass es unser Vertragsgegenüber verstehen kann. Und wenn wir sagen verstehen, dann bedeutet das nicht nur zu sagen, einfachere Sprache zum Beispiel zu verwenden oder ja es so zu erklären, dass es eben jemand verstehen kann, sondern eben auch, und da kommt das Design ins Spiel, sämtliche Instrumente zu nutzen wie Farbe, Font, Interaktivität, User Experience in einer interaktiven Umgebung zum Beispiel. Also das ist so mal ganz grob Legal Design, also vereinfachen von Recht, für alle verständlich machen und zwar für diejenigen, für die wir was schaffen. Aber vielleicht gehen wir noch mal ins Detail, aber vielleicht so als erste
Definition. Genau. Ja, das ist schon mal eine gute erste Definition. Ich glaube, wenn man ins Detail geht, würde ich gerne unterscheiden. Ich denke und hoffe, das macht Sinn, ob man Kanzleijurist, Juristin ist oder ob man in der Rechtsabteilung was macht. Ich vermute, dass das schon ein bisschen anders ist. Du kannst es aber dann auch gleich aufklären, wenn es nicht so ist, ja. Legal Design habe ich jetzt auch so ein bisschen so verstanden, dass man aus der Perspektive des Mandanten, des Kunden, wie auch immer, denkt. Und es bezieht sich jetzt weniger auf das, was der Anwalt in dem Kanzleibeispiel jetzt zum Beispiel in seiner täglichen Arbeit macht. Es geht jetzt darum, nicht die Arbeit des Anwalts leichter zu machen, sondern die Verständlichkeit leichter zu machen. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja und nein. Also es geht nicht nur um Inhalte. Da hast du schon recht zu sein, da fokussieren wir uns dann viel auf auch die Klientinnen und Klienten, die wir bedienen, jetzt in der Kanzleisicht. Aber es geht natürlich auch um alle internen Stakeholder, die in einer Kanzlei tätig sind. Also auch da haben wir eine interdisziplinäre Zusammensetzung von Leuten, die zusammenarbeiten. Und auch hier geht es darum, wie arbeiten wir zusammen? Auch hier können wir sozusagen das sogenannte Human-Centric Design, also den nutzerzentrierten Ansatz wählen, um erstmal unser gesamtes Kanzlei-Ökosystem so nutzerzentriert zu machen, dass jeder versteht, was er zu tun hat. Also es geht nicht nur um Inhalte gegenüber Klientinnen und Klienten, sondern es geht auch darum, wie sehen meine Workflows aus, wie sehen meine Prozesse aus, wie kann ich sie so shapen oder sozusagen formen auf Deutsch, dass sie auch verständlich sind. Auch hier sozusagen geht es um Verständlichkeit und es ist im Grunde genommen die wichtigste Vorarbeit, um überhaupt irgendwann mal über Legal Tech nachzudenken. Also die Basisarbeit für jegliche Legal Tech Anwendung, egal welcher Form, auch für AI, by the way, ist tatsächlich, dass ich meine Prozesse und Strukturen so aufbereite, dass sie eine Logik haben, dass sie bestenfalls standardisiert ablaufen und dass sie aber auch eben auf den Bedarf der Organisation abgestellt sind. Und da kommen eben die einzelnen Stakeholder ins Spiel. Das heißt, die erste Definition, die ich gegeben habe, bezog sich mehr auf den Inhalt. Im Grunde genommen geht aber Legal Design viel weiter. Es geht eben auch um Prozesse, Workflows, um Organisation, also auch Organisationsdesign am Ende, weil wir immer mit verschiedenen Stakeholdern zu tun haben. Und diese Unterscheidung, die du gerade gebracht hast, sozusagen Inhouse und Kanzlei, die kann man so treffen. Wir haben ja aber noch ein viel größeres Ökosystem. Wir haben ja auch noch die Justiz, wir haben die Gesetzgebung. Unser Rechtsökosystem ist wirklich sehr, sehr groß. Und ich erwähne die beiden letzten auch besonders deswegen, weil die immer mehr den Bedarf an Legal Design Instrumenten auch haben. Aber wenn wir mal so im Wirtschafts-Zusammenhang denken, dann können wir durchaus vielleicht uns auf die zwei Hauptstakeholder in-house und Kanzlei vielleicht erstmal konzentrieren.
Mhm. Muss ich mir das Ganze dann so vorstellen, dass es einerseits sprachlich quasi verständlicher gemacht wird, weil du sagst ja verständlich, ne? Oder ist es auch der Prozess an sich, der dann verständlicher wird, dass man eben, also beides wahrscheinlich, oder?
Es ist beides, genau. Denn der Prozess, sozusagen, ist ja oft die zugrunde liegende, machen wir es mal ganz plakativ, wenn es zum Beispiel um Wissensaustausch geht, ja, das ist ja ein Top-Thema in den Kanzleien, aber auch in Inhouse-Abteilungen, dann müssen wir sozusagen die Systeme des Knowledge-Sharings auch entsprechend formen, dass sie überhaupt ja verstanden werden und dass diejenigen, die eine Information haben wollen und müssen in einer Situation auch wissen, wo können sie nachschauen und wie ist es dann für mich aufbereitet, dass ich es tatsächlich auch verstehe. Denn wir Juristinnen und Juristen neigen ja oftmals dazu, sozusagen in unserer juristischen Welt zu bleiben, aber uns irgendwie nicht damit auseinanderzusetzen, dass die juristischen Inhalte und auch sozusagen dann die Abläufe, die zu den Inhalten führen, dass die auf die anderen abgestellt sein müssen. Das ist also sowohl in der Kanzlei so, aber vor allen Dingen auch in-house, by the way, weil da hast du natürlich ein Ökosystem mit ganz vielen Business Units, die du bedienen musst. Da ist ja Legal eine Funktion, die vor allen Dingen sozusagen für die Regeln sorgt, die im Unternehmen vorherrschen, sich um alles Mögliche an Inhalten natürlich kümmert. Aber nehmen wir mal das Beispiel Compliance-Richtlinien oder so etwas, ja. Dann trifft es ja den einzelnen Mitarbeiter. Das trifft sozusagen alle Business Units, die du dir vorstellen kannst. Wenn ich jetzt aus einer Rechtsabteilung oder Compliance-Abteilung, je nachdem, ob die getrennt sind oder nicht, eine tolle Richtlinie formuliert habe, die juristisch 1A perfekt ist, dann ist es zwar super, weil ich so meinen Job getan habe. Das ist auch so der Duktus oder das ist so das ist so, was wir so denken. Ja klar, habe ja eine tolle Richtlinie geschrieben. Wenn die aber kein Mensch versteht und auch nicht weiß, wo sie zu finden ist, im richtigen Moment, dann nützt mir diese Richtlinie eigentlich nichts, weil ich nicht sorge dafür, dass auch eine Aktion folgt, dass sozusagen jemand sich an so eine Compliance-Richtlinie zum Beispiel hält. Und da, vielleicht an dem Beispiel, lässt sich vielleicht ganz gut erkennen, das hängt sozusagen Inhalt und Prozess und Workflows und wie ich da irgendwo hinkomme, das hängt einfach alles miteinander zusammen.
Spannend, ja. Du machst das ja schon ein paar Jährchen. Ich habe ja vorhin auch dich so vorgestellt, dass ich gesagt habe, vielleicht die Legal Design Expertin, weil also meiner Kenntnis nach oder wie ich das so beobachtet habe, vielmehr warst du für mich die Erste, wo ich das Wort Legal Design gelesen habe, jetzt in Deutschland. Ne? In Amerika oder so wird es das wahrscheinlich schon gegeben haben, nehme ich mal an. Wie kamst du denn zu diesem Thema überhaupt? Das wäre doch mal interessant.
Ja, also genau, ich war tatsächlich die Erste in Deutschland, die das Thema hierher gebracht hat, aber auch mitentwickelt hat. Ich kann es, glaube ich, gar nicht anders sagen. Denn zu der Zeit, als ich mich für das Thema wirklich intensiv interessiert habe, da gab es den Ausdruck Legal Design eigentlich noch gar nicht. Mhm. Das war so 2013, 2014 eigentlich. Und da, ich kam aber aus einer Unternehmung, aus der Versicherungsindustrie, in der ich 10 Jahre gearbeitet habe. Und da hatte ich sehr viel Kontakt mit Designerinnen und Designern und habe während dieser Zeit auch ein Designstudium sozusagen mit drauf gesattelt, weil ich wusste aus und intrinsisch motiviert war, wollen wir mal so sagen, an dieser Art und Weise, wie wir Juristen arbeiten, etwas zu verbessern. Und da schien mir die Kommunikations- und Designsprache und Branche auch sehr geeignet, weil ich da viel Kontakt dazu hatte. Und ich dachte mir eher so, wir müssen es irgendwie zusammenbringen, damit wir die Vorteile aus der Kommunikationsindustrie, der Designindustrie in unser Feld holen. Das war eigentlich so die grundlegende Idee grundsätzlich. Und dann habe ich sozusagen angefangen, mich da weiter zu bilden in dem Bereich Design Thinking. Und das war ja nun mal da gerade der Riesentrend, oder der kam dann auch gerade, und der kam tatsächlich aus Kalifornien. Und auch der Ausdruck Legal Design kommt im Grunde genommen aus Kalifornien und Finnland, nämlich als ich 2014 sozusagen dann auch weltweit mich nach Verbündeten umsah, da gab es wirklich noch niemanden, da gab es keine Bewegung, gar nichts, bin ich dann auf ein Legal Design Lab gestoßen, das gerade just einen Monat vorher oder so gegründet wurde in Stanford. Und da habe ich mir eben gedacht, okay, das ist der Ausdruck, den ich brauche. Das ist der Ausdruck für die Tätigkeit, die ich mache. Und so kam es sozusagen zu dem Begriff. Und dann viel sozusagen Trial and Error und evangelistisch durch die Gegend rennen und sozusagen schauen, wie können wir denn diese beiden Felder zusammenbringen. Und interessanterweise eben, und Gott sei Dank, bin ich nicht die Einzige dann weltweit gewesen, aber in Deutschland erstmal schon. Und zunächst gab es dann eine Art von Gleichgesinnung und Gleichgesinnten weltweit eigentlich, eher also international. Da fand ich Leute, die auch in eine ähnliche Richtung gedacht haben. Und vielleicht, um das nicht zu lang zu machen, aber die letztendliche Zündung, um wirklich sich in dem Bereich zu etablieren, war wahrscheinlich der Legal Design Summit 2017 dann in Helsinki. Da kamen dann schon so 400 Leute weltweit zusammen, die irgendwie sich gedacht haben, wir müssen Design Thinking und Recht zusammenbringen. Und mit dieser Attitüde und mit diesem Plan sind wir dann nach der Veranstaltung in unsere Länder sozusagen zurückgegangen, als Community, wenn man es mal so möchte, und haben da sozusagen unsere jeweiligen Unternehmen gegründet oder irgendwie auch sind in dem Bereich also intensiver tätig gewesen. Also die Geschichte ist tatsächlich, mehrstrangig. Ja? Also es kommt aus einem eigenen Interesse, was zu verbessern, aber auch sozusagen eine neue Methodik sozusagen mitzuentwickeln und die dann auch vor Ort anzuwenden und gemeinsam mit den Leuten weiterzuentwickeln. Das war eigentlich so bin ich dazu gekommen, ja.
Ja, bevor ich jetzt zu der Methodik gleich nochmal ein bisschen mehr frage, wie ist denn dann, also du sagtest ja, das war so 2013, das heißt, das ist jetzt über 10 Jahre her und vielleicht kurz gefasst, seitdem hat sich das dann aber ganz stark entwickelt, du sagtest dann 400 Teilnehmer, wie ist das aktuell, das heißt, jedes größere Land hat jetzt schon seine Legal Designer und das wird schon überall verwendet? Oder wie siehst du das jetzt aktuell? Vielleicht auch in Deutschland. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt jeder kennt und alle benutzen, aber ist natürlich immens gewachsen. Aber wie siehst du das jetzt aktuell, der Stand aktuell quasi?
Ja, es ist immens gewachsen, vor allen Dingen, und das kann man schon ein bisschen mit dem Legal Tech Begriff vielleicht auch vergleichen. Der war ja auch irgendwie erstmal so ein Buzzword irgendwie und alle haben gesagt, oh, Legal Tech, das ist es und das müssen wir jetzt irgendwie machen. Vielleicht noch gar nicht mit der Vorstellung, was kann ich denn eigentlich alles damit machen, ja? Wir sind sozusagen mittlerweile angelangt, in einer Situation, dass die meisten schon mal den Begriff gehört haben, genauso wie du in deiner Einführung ja auch gesagt hast. Aber vielleicht tatsächlich noch nicht alle wissen, was es wirklich ist. Also das heißt, wir sind in diesem Stadium, es ist ein Buzzword, es gibt mehr Anbieter, auch in Deutschland, einige ja auch schon seit Jahren, die in dem Bereich tätig sind, sowohl im wirtschaftlichen Bereich, aber auch in dem öffentlichen Bereich. Und da tut sich also wirklich eine ganze Menge. Und insgesamt betrachtet, weltweit betrachtet, ist es eine absolute Erfolgsgeschichte, würde ich mal sagen. Denn da gibt es wirklich in jedem Land fast mittlerweile Vertreterinnen und Vertreter, also vielleicht nicht in jedem Land, aber in den Ländern, den großen Ländern, die mit denen wir auch so viel Kontakt haben, also in Amerika, aber da könnte ich eine ganze Stunde drüber reden, wie die Legal Design Community weltweit verteilt ist, weil da gibt es wirklich ganz große Unterschiede und es gibt auch ganz verschiedene Verteilungen sozusagen, wo viel und wo wenig los ist. Aber im Verhältnis zu Legal Tech ist es immer noch klein. Jetzt sind wir in Legal Tech wahrscheinlich schon in der Blase, in einer kleinen Bubble, die aber auch natürlich immer größer wird, jetzt durch AI noch viel mehr natürlich. Aber im Legal Design sind wir eine stark wachsende, immer größer werdende, weltweit eine Community und in Deutschland natürlich auch.
Ja, finde ich sehr interessant, also wie vor allem diese unterschiedlichen regionalen Bezüge sind, aber wie du schon sagtest, also mittlerweile ist sicherlich Amerika da sowieso voraus, Stanford ist nein, ist nicht so.
Nein.
Das heißt, wo sind wir dann mittlerweile, England oder?
Also die Europäer sind im Bereich Legal Design tatsächlich am stärksten unterwegs, das kann man wirklich so sagen, und in den USA gibt es auch Legal Designerinnen und Designer. Da ist aber das Thema sehr akademisch geprägt, im Gegensatz zu Europa, wo wir sehr viel Praxis sehen, also wirklich Anwendung. Ach so. Ich habe ja mein eigenes Unternehmen, berate Unternehmen und Rechtsabteilungen, aber eben auch Kanzleien und mehr auch jetzt in der Justiz und im öffentlichen Bereich. Und in den USA siehst du ganz viel, sozusagen geht man eher so Legal Design Labs zum Beispiel an den Universitäten. Da kommt es ja eben auch ursprünglich her mit Margaret Hagan. Das war diejenige, die das da ins Leben gerufen hat, eben in Stanford. Und also an den großen Universitäten, den wichtigen, sagen Law Universities, siehst du eher dann so Clinics oder Law oder Labs und so. Aber in der Praxis, es gibt nicht so viele Unternehmen dort, die wirklich auch beraten in dem Feld. Und es ist sogar so weit, dass die aus den Universitäten, die aber ein großes Feld in der Praxis auch sehen, auch auf mich schon zukommen und sagen, hey, wie können wir eigentlich unseren Markt hier sozusagen anders angehen? Wie können wir uns da irgendwie etablieren? Also eben insoweit gibt es da schon Unterschiede. Und die USA, würde ich sagen, ist vielleicht akademisch etwas ausgeformter, aber mit dem Thema in der Praxis nicht weiter. Das würde ich jetzt so nicht sagen.
Aha, okay. Ja, kommen wir doch gerne mal zu der Beratung. Und nehmen wir ruhig mal als Beispiel jetzt Kanzleien, weil es da ja auch mehr von gibt als jetzt von Rechtsabteilung. Kanzleien würde ich jetzt fragen, wie ist deine Beratungstätigkeit, wie setzt du da an? Aber vielleicht davor erstmal gedacht, ist es für jede Kanzlei interessant in jedem Rechtsbereich oder sind da, ich meine, es ist ja ein Riesenunterschied zwischen Arbeitsrecht, Strafrecht und so, Verwaltungsrecht und alles, was alle Kanzleien machen. Großkanzleien, auch nochmal was anderes wiederum, wirtschaftsrechtliche Dinge. Ist das für alle, für dich aus der Perspektive eigentlich gleich, weil die Prozesse alle durchaus ähnlich sind oder sind das starke Unterschiede? Bei den Themen?
Nee, ich würde sogar so sagen, überall, wo Recht draufsteht, kann Legal Design angewendet werden. Insoweit, das ist wirklich sehr global und allgemein gültig. Und egal, wie groß die Kanzlei ist, egal, welches Thema eine Kanzlei verfolgt und die Beratung, das Thema Legal Design kannst du immer anwenden und gebrauchen, um dein Angebot, um deinen Service zu verbessern, um tatsächlich eben dich mehr auf diejenigen einzustellen, die du berätst und nicht so sehr sozusagen dich nur darauf konzentrierst, wie du Recht subsumierst, so wie wir es halt in der Universität lernen. Und das ist genau der Unterschied oder das ist sozusagen der Benefit, den du hast, wenn du die Methodik kennst und wenn du mit der Methodik arbeitest. Und das Schöne ist, dass es ist eben eine Methode, die kann auch jeder erlernen. Ich halte sie für extrem hilfreich als Zusatzskill sozusagen für jeden Juristen, für jede Juristin, egal wo er oder sie tätig ist, weil man damit einfach besser versteht, dass Recht nicht abstrahiert nur stattfindet zwischen Juristen, sondern wir immer diesen Kontakt haben mit den Mandantinnen und Mandanten. Du hast ja als Beispiel jetzt Kanzlei gebracht. Und da ist es ja also 100% wichtig, dass wir verständlich sind, dass wir unsere Prozesse auch möglichst effizient aufbauen. Denn gerade wenn wir jetzt die Herausforderung der Digitalisierung und AI-Anwendungen haben, müssen wir ja wissen, in jeder Kanzlei, wie mache ich denn das? Wie schaffe ich diesen Switch von noch analog? Es ist ja immer weniger analog, Gott sei Dank. Aber wie schaffe ich einen guten Switch zur Digitalisierung? Welche Instrumente brauche ich an welcher Stelle? Und wo macht es Sinn und wo nicht? Und da sozusagen unterscheidet sich eigentlich eher, aber die Methodik Legal Design kannst du eben anwenden, um rauszufinden, wo brauche ich Technik und wo brauche ich es nicht. Und wo sozusagen brauche ich denn überhaupt welches Instrument? Und dann kannst du dich umschauen, gibt es so ein Instrument oder nicht? Also das sind eher so, deswegen sagte ich, das ist so die Grundlage für Legal Tech eigentlich. Und zu deiner Frage, Unterschiede groß oder klein, würde ich jetzt erstmal sagen, nein, aber in der Erfahrung ist es natürlich so, dass die größeren Kanzleien jetzt in dem Fall dieses Thema schon mehr für sich entdeckt haben, weil sie vielleicht größere Herausforderungen an der Stelle haben. Aber auch jede kleine Kanzlei kann die Methodik anwenden, um wirklich sich auch da einen besonderen USP eigentlich zu erarbeiten. Also wenn ich die kleine Kanzlei bin, die Verträge zum Beispiel aushandelt und schreibt, die mein Gegenüber verstehen kann, dann wird der Kunde das nächste Mal, der Mandant das nächste Mal auch wieder zu der Kanzlei gehen, statt zu sagen, vielleicht einen super juristischen 300-Seiten-Text zu bekommen, den aber kein Mensch versteht. Und solche Phänomene haben wir am laufenden Band, sozusagen, dass dann die Inhouse-Juristen sagen, ja, super toller Vertrag, also jetzt mal nochmal Beispiel Vertrag, super toller Vertrag, aber meine internen Stakeholder verstehen es nicht. Jetzt muss ich das denen übersetzen, sozusagen. Ich habe mehr Arbeit eigentlich dadurch, obwohl ich schon einen teuren externen Anwalt damit betraut habe. Mhm. Also das sind so Aussagen, die ich oft bekomme.
Ja, das hatte ich auch immer so verstanden, als ich das erste Mal Legal Design gehört habe, dass für mich das Beispiel immer so war, Verträge, egal jetzt für wen, das kann ja sehr breitflächig sein, das wären ja auch zum Beispiel AGB, wo auch immer gesagt wird, die versteht kein Mensch und klickt einfach drauf, ja, dass das quasi Legal Design technisch vereinfacht wird, verbessert wird, besser verständlich gemacht wird. Das habe ich schon immer gesehen, aber wie wäre das denn zum Beispiel in einem Bereich, wo du gar nicht so Verträge machst? Da sagen wir mal jetzt zum Beispiel Strafrecht oder so. Da hast du ja eine ganz andere Arbeit, da hast du eine ganz andere Kommunikation. Und trotzdem würdest du sagen, da ist auch Legal Design für anwendbar, ja?
Absolut. Also ich meine, auch hier hast du ja ein Gegenüber, mit dem du kommunizierst. Hier geht es vor allen Dingen darum, ich meine, was haben wir denn oft auch für Fälle, wenn wir jetzt mal im Strafrecht unterwegs sind? Auch die Urteilsbegründungen zum Beispiel, da musst du auch mal irgendwie hinschauen. Der ganze sozusagen Verwaltungsweg dorthin und die Kommunikation, die an dieser Stelle läuft. Da kann man sagen, okay, ist einerseits vielleicht eine Situation, die ein Strafrechtler aus einer Kanzlei begleiten kann, aber auf der anderen Seite hast du natürlich immer auch die Verwaltung, die da eine große Rolle spielt. Und da diese sozusagen Übersetzungsrolle einzunehmen, ist natürlich für einen Strafrechtler aus so einer Kanzlei total wichtig. Und wenn ich weiß, sozusagen, was mein Gegenüber für einen Bedarf an welcher Stelle hat, dann werde ich diese Übersetzungsleistung, die ureigene Form des Anwaltseins, würde ich mal sagen, auch besser in den Griff bekommen. Ja, also das ist sicherlich ein absolutes Plus. Und auch, weil ich hatte mal einen Vortrag und dann sprach mich auch ein Sozialrichter danach an, der dann irgendwie sagte, das wäre eigentlich für uns auch total wichtig, dass wir zum Beispiel lernen, wie wir unsere Urteilsbegründung, in dem Fall auch nochmal, wie wir die so sozusagen schreiben können, dass es dann diejenigen verstehen, die es betrifft, weil wir schon wissen, dass es eigentlich so eine Diskrepanz zwischen Rechtssprache und eigentlich dann dem, was dann zu tun und zu lassen ist, eigentlich herrscht. Also da wünschen sich manche auch eine Fortbildung. Und deswegen zu deiner Frage, ja, auch in dem Bereich total geeignet, weil für jeden Juristen ein Zusatzgewinn, wenn ich mich mit dem Gegenüber auseinandersetze. Und das klingt immer so easy, aber es macht halt keiner. Wenn du es nicht weißt, wie du es machen sollst, dann ist es schwierig oder dann hast du den Zugang dazu nicht so.
Ja klar, in der Praxis ist es dann immer anders, dann kann man immer leicht sagen, ja, wir wollen das vereinfachen und am Ende, wie bei der Gesetzgebung auch, dann will man die Gesetze vereinfachen und dann kommen nachher doppelt so viele Gesetze bei raus, das kennt man ja alles, ne? Ja. Was mich noch interessieren würde, ist jetzt, weil es ja doch auch, zumindest so wie ich das verstehe, nicht nur um den Designprozess geht, also Design im Sinne von zum Beispiel, wie ich Verträge als, ja, durchdesigne, das kann man ja so sagen, dass man das kann, sondern du sagst ja auch, es geht auch sehr um Sprache. Nun haben wir ja seit, jetzt muss ich aufpassen, vorletztem Jahr, ist ja jetzt schon eine Weile her, haben wir ChatGPT und ähnliche LLM-Systeme, die ja genau für Sprache natürlich gebaut wurden. Ja? Wie siehst du das denn, wenn ich jetzt quasi sage, ja, also ich habe jetzt hier einen Text und dann kann ich einen Prompt eingeben und sagen, mach den mal verständlicher oder versetz dich in die Rolle eines Nicht-Juristen oder sowas. Ja, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Wie hast du das wahrgenommen, als das jetzt alles neu kam, ChatGPT? Und nutzt du das auch oder ihr, nutzt ihr das für diese Legal Design Beratung? Wie ist das?
Ja, also tatsächlich, das ist ein absolut legitimes Instrument, und ich habe mich eigentlich darüber gefreut, dass sozusagen das war ja so eigentlich ein Hauptanwendungsfall, den wir auch immer so gesehen haben, sozusagen zu fassen wir den Text zusammen, macht es einfach. Das heißt, dieser Bedarf dort wurde ja eigentlich dadurch nochmal total klar eigentlich, dass es wirklich eine Übersetzung braucht, um zu vereinfachen. Und deswegen, klar, kann man auch mit AI-Chatbots machen, wenn man A, gut prompten kann, B, auch das natürlich, das, was rauskommt, gut kontrollieren kann und vor allen Dingen sich auch darüber bewusst ist, was gebe ich da rein. Aber ich meine, das soll jetzt vielleicht heute unser Thema nicht sein, aber du weißt, was ich meine, da muss man schon vorsichtig sein. Und zu der Frage, ob wir das anwenden, ja, ich benutze natürlich auch AI als Hilfsmittel an der Stelle, wo ich es für sinnvoll erachte, aber auch unter all den sozusagen Prämissen, die ich gerade genannt habe, nur anonymisiert und also da ich muss gestehen, da fühle ich mich manchmal, da sind wir einfach noch nicht weit genug, was die ganze sozusagen rechtliche Lage anbetrifft, deswegen bin ich schon eher vorsichtig. Vielleicht ein anderer Punkt zum Thema, ja, schieß mir mal da irgendwie einen Riesentext rein und vereinfache mir den. Ich finde es ein bisschen schizophren, wenn ich ehrlich bin, zu sagen, dass wir sagen, in eine Situation gekommen sind, wo wir so einen Boost an Informationen geschaffen haben, dass wir selber jetzt Instrumente brauchen, um daraus wieder irgendwie kurze Texte zu generieren oder irgendwie da eine Logik draus zu sehen. Ich appelliere auch hier weiterhin noch an den Mensch, denn ich bin davon überzeugt, dass bei all der AI-Thematik der Mensch immer noch im Mittelpunkt stehen sollte und auch muss. Und ich appelliere da tatsächlich auch an die Bereitschaft, sich zu verändern in Richtung zu erlernen, wie es denn einfach auch einfacher von Anfang an geht. Statt sozusagen meinen Stiefel weiterzufahren, keine Ahnung, 800 Seiten Verträge zu schreiben, weil ich mir denke, na, ist ja eh egal. Später haue ich es durch die AI und dann wird er mir irgendwie schon einen guten Text machen. Ja. Und das ist sozusagen eine Haltung und ein Mindset, das da dahinter steht. Und es geht eben auch viel um das Mindset. Und wenn ich mich mit Innovation und solchen Themen auseinandersetze, dann ist es, finde ich, besser, wenn der Mensch auch noch denkt, wie kann ich denn vielleicht von Anfang an einfacher werden? Muss ich denn immer alles so wahnsinnig aufblähen? Warum? Also es ist ja eher eine Gewohnheit aus der Vergangenheit. Und da appelliere ich schon an diese Innovation auch in Richtung, statt immer Hilfsinstrumente zu verwenden, auch selber in der Lage zu sein, besser zu werden. Und wir dürfen, und ich sage es an jeder Stelle auch, wenn wir über AI sprechen, wir dürfen nicht vergessen, was das für einen energetischen Wahnsinn hat, abgesehen von der rechtlichen Geschichte. Wenn du wirklich sozusagen da tausendmal den Chatbot, den ChatGPT bedienst, das ist also eine energetische Killer, da kann ich fünfmal um die Welt fliegen. Ja, also das ist wirklich, ja, wir sprechen zu wenig über diesen ökologischen Aspekt. Mir ist es ein Anliegen. Und deswegen, ich versuche zum Beispiel, das so wenig wie möglich einzusetzen. Aber natürlich bin ich auch fasziniert von den Möglichkeiten und probiere alles aus und finde das toll. Aber man soll es schon mit einer Vernunft machen. Und ich glaube, dass die letzte Antwort zeigt, ich glaube, der Mensch und die Vernunft, der hat bei mir noch nicht ausgedient. Und das nur mit der Maschine arbeiten und liegt auch nicht jedem, ist auch ein Punkt und da dürfen wir einfach nicht blauäugig sein, denn wir sind noch lange nicht alle so weit, dass wir sagen, ja, wir nutzen alle AI-Instrumente, die wir da brauchen. Und da kommen wir zurück zum Rechtsökosystem. Diejenigen, die wissen müssen, was sie in einer bestimmten Situation tun oder lassen dürfen, können nicht erwarten, dass die sozusagen immer gleich in den Chatbot irgendwie ranziehen und sagen, hey, was darf ich denn? Und dann können sie ja eh nicht sicher sein, was der Chatbot gerade rauswirft, ob es auch richtig ist oder nicht. Das heißt, diese Herausforderung haben wir durch AI nicht gemeistert.
Ja, einige wahre Worte, auf jeden Fall. Da wir schon fast am Ende sind, würde ich dich gerne noch mal was anderes fragen. Und zwar, du bist ja Mitbegründerin des Liquid Legal Institute. Ja? Da habe ich schon immer viel von gehört, hatte da jetzt nicht so viel Kontakt bisher. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Wie kam es zu der Gründung und was macht das Institut überhaupt?
Genau, das Institut gibt es jetzt seit 6 Jahren schon und du hast immer wieder davon gehört, du solltest dringend mal kommen. Wir veranstalten ja ganz viele Sachen. Das Liquid Legal Institute ist tatsächlich ein auch international, ist ein Think Tank, wo wir wirklich auch aus dieser Ökosystembrille eigentlich kamen. Wir uns gesagt haben, alle Stakeholder, also alle Leute und sozusagen Gruppen im Rechtsmarkt, egal ob Wirtschaft oder Universität oder öffentliche Verwaltung, wie auch immer, wir wollen sozusagen so ein Think Tank werden für alle, wenn es um die Themen der Innovation geht. Und da kann jeder auch mitmachen. Und da soll jeder auch mitmachen, weil wir uns gesagt haben, was bringt es denn, wenn jeder in seinem kleinen Kämmerlein sozusagen eigentlich die gleichen Probleme versucht zu bewältigen, wenn es zum Beispiel um, ja, lass es mal Standardisierung bei uns sein, in digitaler Form oder aber auch in inhaltlicher Form. Warum soll denn jede kleine, ja, Wurstelbude sozusagen das für sich selber machen und alle brauchen Gleichgesinnte, und wir wollten und haben damit sagen einen Topf aufgemacht, wo wir mittlerweile in unglaublich vielen Arbeitsgruppen auch tätig sind, wo wirklich so Projekte auch ins Leben gerufen werden, an denen sich die verschiedenen Leute je nach Interesse auch beteiligen können. Wir sind rein virtuell, das haben wir von Anfang an gesagt. Es ist ein rein virtueller Verein, der sich natürlich ab und zu mal persönlich trifft, aber also bei großen Veranstaltungen, oder wir machen, es gibt dieses Jahr auch eine Veranstaltung, wo wir uns treffen werden in Person, und den Liquid Legal Summit. Und das ist wirklich, also im Groben ist es ein Think Tank, wo wir alle möglichen Themen bearbeiten, von sozusagen Legal Operations zu jetzt neuerdings auch Justice Operations. Das ist ein ganz neue Projektbühne, auf der wir unterwegs sind. Aber auch sowas wie Lawyer Wellbeing, also dann aber auch Digitalisierung an für sich, Metaverse, AI. Also du musst mal auf der Homepage schauen, wir haben wirklich alle möglichen Themen, die uns alle umtreiben, schon im Fokus, und ganz viele Leute sind da schon beteiligt. Also du bist herzlich eingeladen zu kommen, und wir haben Roundtables zum Beispiel auch zu Legal Design, aber auch zu allen anderen Themen, ja.
Ja, Dankeschön für die Einladung. Ich werde das mal verlinken hier, das Liquid Legal Institut, dass die Leute das auch gerne mal besuchen. Es ist aber jetzt eine deutsche Veranstaltung quasi, oder ist das international?
Ach ja. Es ist international, bei uns läuft es auch eigentlich auf Englisch, aber es gibt natürlich viele auch aus Deutschland, aber wir haben ich weiß gar nicht wie vielen Ländern haben wir Mitglieder. Aber das ist schon ein internationaler Punkt. Warum? Weil wir eben dachten, es ist, wenn wir an diese Themen Digitalisierung herangehen, wenn da Unternehmen, da sind große Unternehmen, die Global Player sind, die haben internationale Herausforderungen, ja. Auch große Kanzleien, das sind auch alle, klar, die Big Four, alle sind drin. Da müssen wir international sein, und deswegen können wir es eigentlich nicht nur deutsch machen. Also der Approach ist weltweit.
Ja, spannend. Also dann danke ich dir herzlich für das sehr interessante Gespräch, und wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Das habt ihr ja mit allem, also Legal Design, aber auch das Institut.
Herzlichen Dank, Patrick. Und mir scheint, man könnte noch eine Stunde reden, aber das war wirklich sehr kurzweilig. Vielen Dank für deine tollen Fragen.
Gerne.